Deutschlandfunk, das war der Tag.
Und dazu begrüßt Sie an diesem Freitagabend Sören Brinkmann. Guten Abend. Aufteilen die Ukraine zwischen Russland und den westlichen Staaten der EU. So stellt sich der Vizechef des russischen Sicherheitsrates, Ex-Präsident Medvedev, den Ausgang des Angriffskrieges gegen die Ukraine vor. Und das zeigt einmal mehr, die russische Führung will das Nachbarland von der Landkarte tilgen. Ein Thema gleich bei uns. Außerdem geht es um eine wichtige Entscheidung für Menschen mit pflegebedürftigen Angehörigen oder Menschen, die selbst in der Pflege tätig sind, die Pflege übernehmen. Wir haben es in den Nachrichten gehört. Der Bundestag hat heute die lange diskutierte Pflegereform beschlossen. Und weitere Entscheidungen aus dem Bundestag beschäftigen uns in dieser Sendung. Denn es gab dort heute auch Zustimmung für die Verlängerung der Bundeswehreinsätze in Mali und im Kosovo. Und zunächst das. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck ist zu Änderungen am umstrittenen Heizungsgesetz bereit. Tja, denn manche sehen in der Ampelkoalition schon länger eine Regierung, die in Teilen die Oppositionsarbeit gleich mit übernimmt. Und der Eindruck drängte sich tatsächlich auf zuletzt. Da wurde mehr gegeneinander gestänkert als miteinander beschlossen in der selbsternannten Fortschrittskoalition. Große Fortschritte wurden auch heute nicht gemacht im Streit um das geplante Heizungsgesetz. Aber zumindest einmal scheint erst einmal etwas Druck aus dem Kessel zu sein. Ann-Kathrin Büsker berichtet.
Kompromissbereitschaft, die signalisierte Wirtschaftsminister Robert Habeck beim Heizungsgesetz. Der Funke Mediengruppe erklärte der grünen Politiker, er sei zu Änderungen bereit, etwa die Regeln zeitlich zu staffeln. Im Neubau könnten die neuen Regelungen ab dem 1. Januar 2024 gelten, für den Bestand dann etwas später. Ihm sei wichtig, dass der Umstieg auf erneuerbares Heizen pragmatisch funktioniere, so Habeck. In der kommenden Woche will er das Gespräch mit Mitgliedern des Bundestages suchen, wie ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums in Berlin bestätigte.
Ein weiterer Schritt ist ein Treffen von Bundesminister Habeck mit Vertretern der Koalitionsfraktionen. Das wird am Dienstag stattfinden.
Hierbei sollen auch Fragen geklärt werden, die die Parlamentarierinnen und Parlamentarier an das Ministerium gerichtet hatten.
Es geht darum, dort Wege zu finden, dieses Gesetz im parlamentarischen Verfahren vorzubringen.
In dieser Woche hatte die FDP dies blockiert. Auf der vorläufigen Tagesordnung für die nächste Sitzungswoche steht das Gebäudeenergiegesetz vorerst wieder nicht. Es könnte aber von den parlamentarischen GeschäftsführerInnen der Regierungsfraktionen kurzfristig noch auf die Tagesordnung gesetzt werden, wenn bis dahin Klarheit über wesentliche Punkte herrscht. Bundesregierung und Regierungsfraktionen versuchen derzeit erkennbar, wieder konstruktiv miteinander ins Gespräch zu kommen, nachdem diese Sitzungswoche von vielen gegenseitigen Vorwürfen gekennzeichnet war. Das gestand auch Grünen Co-Chef Omid Noripur im ZDF ein.
Es ist richtig, dass die gesamte Koalition zurzeit nach außen zu schrill ist. Wir müssen uns alle an den eigenen Nasen jeweils fassen und zurückkommen in den Arbeitsmodus, der uns letztes Jahr auch so ausgezeichnet hat.
Die Fülle der im Arbeitsmodus zu klärenden Fragen ist groß. Das machte am Morgen auch Ingbert Liebing im Deutschlandfunk deutlich, Hauptgeschäftsführer des Verbandes kommunaler Unternehmen und Mitglied der CDU.
Das Grundziel dieses Gesetzes, das teilen wir.
Aber Liebing plädierte dafür, das Gesetzespaket in die zweite Jahreshälfte zu schieben und eng mit der kommunalen Wärmeplanung zu verzahnen. Zudem kritisierte er, dass die im Gebäudeenergiegesetz angedachten Fristen nicht einhaltbar seien. Dies erläuterte er am Beispiel der Fernwärmeversorgung, die künftig eine große Rolle spielen soll.
Aber gleichzeitig werden hohe Hürden aufgezogen. Die Fernwärmeversorger, also die Stadtwerke, leisten ja fast 90% der Fernwärmeversorgung vor Ort. Die müssen nach diesem Gesetzentwurf im Jahr 2030 50% erneuerbare Wärme in ihren Netzen nachweisen. So schnell wird das aber nicht gehen.
Auch im Bereich der Möglichkeiten für den Einsatz von Wasserstoff sieht Liebing Nachbesserungsbedarf.
Wir haben Gasleitungen liegen, die können wir auch für Wasserstoffversorgung in der dezentralen Wärme mit nutzen. Sicherlich nicht 1:1, aber je nachdem, wie es örtlich passt. Und das muss eine Option für die kommunale Wärmeplanung sein. In dem Gesetzentwurf von Robert Habeck ist das aber weitgehend praktisch ausgeschlossen.
Das bestehende Erdgasnetz wird von verschiedenen Akteuren mit einem Wert von bis zu 270 Milliarden Euro beziffert. Wird immer weniger Erdgas für Heizung und Industrie benötigt, könnten Teile des Netzes stillgelegt werden, konkrete Werte verfallen. Ob Wasserstoff überhaupt in ausreichenden und bezahlbaren Mengen zur Verfügung stehen wird, um ihn in Heizungen zum Einsatz zu bringen, daran zweifelt etwa der Nationale Wasserstoffrat. Doch auch die FDP möchte sich diese Option nicht durch Gesetzgebung verbauen, so heißt es aus der Fraktion.
Aus unserem Hauptstadtstudio berichtete Ann-Kathrin Büsker. Und auch hier ist es, wie so oft in der Politik, in der Problembeschreibung sind sich fast alle einig, es ist zu wenig Geld da für die Pflege in Deutschland. Pflegebedürftige und ihre Angehörigen oft überfordert, finanziell und körperlich. Die Lösungsvorschläge allerdings gehen weit auseinander. Und die Bundesregierung versucht es jetzt mit einer Reform, die SPD-Gesundheitsminister Karl Lauterbach auf den Weg gebracht hat. Das entsprechende Gesetz wurde heute im Bundestag verabschiedet. Mehr finanzielle Hilfe, aber auch höhere Beiträge. Über die Reform und die Debatte heute im Bundestag, Tom Funke.
Der sozialdemokratische Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach verteidigt in seiner Rede das Vorhaben, Deutschland habe die drittälteste Bevölkerung der Welt nach Japan und Italien. Aber
wir können uns glücklich schätzen, dass in Deutschland ein so großer Teil der Pflege durch Angehörige erbracht wird, aber auch durch Menschen, die im Idealismus sich der Pflege gewidmet haben.
Rund 8 von 10 Pflegebedürftigen werden von Angehörigen zu Hause gepflegt. Insgesamt seien das rund 4 Millionen Menschen. Unter anderem für diese Personen soll es jetzt Verbesserungen beim zuletzt 2017 erhöhten Pflegegeld geben. Es steigt ab kommenden Jahr um 5%, genau wie die Beträge für Sachleistungen. Zudem sagt Lauterbach,
wir haben das Entlastungsbudget hinbekommen, was ich ursprünglich wollte. Dann ist es also in den Kabinettsberatungen nicht mehr finanzierbar gewesen. Jetzt haben wir es wieder. Ich hatte ja hier angekündigt, wir werden das gemeinsam versuchen. Jetzt haben wir eine deutliche Entlastung in der Kurzzeit und der Verhinderungspflege.
Das flexibel nutzbare Entlastungsbudget soll pflegende Angehörige entlasten, wenn sie beispielsweise kurzzeitig nicht pflegen können. Für Eltern pflegebedürftiger Kinder soll das Budget schon ab kommendem Jahr greifen, für alle anderen erst ab 2025. Die Opposition im Bundestag kritisiert das. CDU-Gesundheitspolitikerin Diana Stöcker sagt,
nicht akzeptabel ist jedoch, dass es für die meisten pflegenden Angehörigen erst nach 2 Jahren kommt. Und zwar im Juli 2025, kurz vor der nächsten Bundestagswahl. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt.
Die Reform hätte ein großer Wurf werden können, doch stattdessen fahre Bundesgesundheitsminister Lauterbach nur auf Sicht. Tino Sorge, gesundheitspolitischer Sprecher der Unionsbundestagsfraktion, sagt im Interview mit dem Deutschlandfunk, es müsse jetzt eigentlich eine gesellschaftliche Debatte geben. Er fragt,
wollen wir im Bereich der Pflege wie bisher ein Teilleistungssystem oder wollen wir ein Vollleistungssystem? Und da müssen wir eben ehrlich sein und müssen sagen, wenn wir das wollen, dann ist es eine Umstellung vom bisherigen Teilleistungssystem. Das heißt aber auch, es würde für alle sehr viel teurer werden.
Aber teurer wird es jetzt auch durch die beschlossene Reform. Zur Finanzierung steigen bereits in gut einem Monat die Beträge zur gesetzlichen Pflegeversicherung. Kinderlose werden dabei mehr belastet als Beitragszahler mit Kindern. Damit folgt das Gesetz einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Das hatte eine stärkere Differenzierung bei der Finanzierung angemahnt. Die FDP-Abgeordnete Nicole Westing verteidigt die Beitragserhöhung. Die derzeitige Finanzierung stoße an ihre Grenzen. Es müsse alles dafür getan werden, die heimische Pflege zu stärken. Atesh Gürpinar von der Linkspartei kritisiert genau das, werde mit dem Gesetz nicht umfassend getan. Und sagt,
sie nehmen dann mehr Geld von denjenigen, die in die Pflegekasse einzahlen. Das sind bei den gesetzlichen Pflegekassen übrigens vornehmlich die geringen und Mittelverdienenden und die Rentnerinnen und Rentner, die von der Inflation gegenwärtig schon genug betroffen sind. Und gleichzeitig vollziehen sie eine reale Kürzung bei dem Pflegegeld und den Pflegeleistungen, also bei der Unterstützung der zu Pflegenden.
Dieser Kritik schloss sich auch die Präsidentin des Sozialverbandes VDK, Verena Bentele, an. Sie sagt, die Reform werde kaum zu einer spürbaren Entlastung der Pflegebedürftigen und ihrer Angehörigen beitragen.
Nach langem Ringen also hat die Bundesregierung die Pflegereform durch den Bundestag gebracht. Und darüber spreche ich jetzt mit Heike Behrens, SPD. Sie ist für ihre Partei Obfrau im Gesundheitsausschuss des Deutschen Bundestages. Guten Abend, Frau Behrens.
Guten Abend, Herr Brinkmann.
Wie gut ist eine Reform, von der man weiß, in ein paar Jahren muss schon wieder nachgebessert werden?
Ja, erstmal ist es, glaube ich, ein wichtiges Gesetz, das wir heute beschlossen haben, weil wir damit eben die Pflegeversicherung finanziell stabilisieren. Und das war dringend notwendig, denn sonst hätten ab Herbst im Grunde die Leistungen nicht mehr bezahlt werden können. Deshalb ist das erstmal, glaube ich, ein ganz wichtiger Schritt.
Stabilisieren heißt aber auch, dass die Beiträge steigen.
Ja, da haben Sie recht. Wir machen eine moderate Beitragserhöhung von 0,35 Beitragssatzpunkten und vor allem wir setzen das um, was das Bundesverfassungsgericht uns aufgegeben hat, nämlich dass die Beiträge differenziert werden zwischen denjenigen, die keine Kinder haben und denjenigen, die mehrere Kinder haben, sodass also diese Kinderzeiten angerechnet werden und das setzen wir auch um.
Aber nochmal, Sie wissen ja eigentlich, das weiß auch der Bundesgesundheitsminister, dass das jetzt eigentlich nur eine vorübergehende Lösung ist, dass man doch bald schon wieder daran muss, oder?
Ja, ich habe das heute auch in meiner Rede sehr deutlich gemacht am Ende, dass völlig klar ist, dass wir uns in dieser Koalition mehr vorgenommen haben als das, was wir jetzt in diesem ersten Schritt umsetzen konnten. Und das erfordert aber eben auch die Bereitschaft, mehr Finanzmittel einzusetzen. Deshalb habe ich da heute freundschaftlich nochmal an unseren kleinsten Koalitionspartner appelliert, eben auch die Dinge, die wir uns im Koalitionsvertrag vorgenommen haben, umzusetzen, nämlich dass wirklich die pandemiebedingten Mehrkosten, die bisher nicht ausgeglichen wurden, in der Größenordnung von fast 6 Milliarden Euro, dass dieses eben aus Steuermitteln eingesetzt werden muss, um die Pflegeversicherung wieder zu entlasten. Und zum anderen auch die anderen Maßnahmen, die wir uns vorgenommen haben, nämlich dass das, was gesamtgesellschaftlich finanziert werden muss, nämlich beispielsweise die Rentenversicherungsbeiträge für pflegende Angehörige, dass das tatsächlich eben geleistet wird aus Steuermitteln. Und dann gewinnen wir wirklich die Handlungsspielräume, die wir brauchen, um auch die inhaltlichen Ziele weiter umzusetzen, um Pflegebedürftige stärker zu entlasten und weitere Maßnahmen zu machen, um auch die Arbeitsbedingungen in der Pflege noch weiter zu verbessern.
Wenn Sie sagen aus Steuermitteln, wie zuversichtlich sind Sie, dass der schon angesprochene Koalitionspartner, dass Christian Lindner von der FDP da mitmacht, der Finanzminister?
Ich bin nach wie vor zuversichtlich, dass alle drei Ampelfraktionen sich an das halten, was wir im Koalitionsvertrag vereinbart haben. Und es ist natürlich so, dass wir alle miteinander vor großen finanziellen Herausforderungen stehen angesichts der Krisen, die wir haben. Insbesondere auch, dass nach wie vor dieser furchtbare Angriffskrieg auf die Ukraine nicht zum Stillstand gekommen ist. Das sind natürlich Rahmenbedingungen, unter denen wir ja auch in der Finanzpolitik vor großen Herausforderungen stehen. Aber trotzdem bin ich der festen Überzeugung, dass wir auch zu der Verständigung kommen, dass wir das, was wir zur Verbesserung der Rahmenbedingungen in der Pflege uns vorgenommen haben, dass wir das auch tatsächlich angehen werden.
Das, was Sie sich vorgenommen haben, Sie haben jetzt schon zweimal den Koalitionsvertrag angesprochen. Darin steht unter anderem auch der Satz: Wir prüfen die soziale Pflegeversicherung, um eine freiwillige, paritätisch finanzierte Vollversicherung zu ergänzen, die die Übernahme der vollständigen Pflegekosten umfassend absichert. Wann kommt denn diese grundlegende Reform?
Wir haben mit dem Gesetz, das wir heute beschlossen haben, vereinbart auch, dass noch vor der Sommerpause ein Expertengremium die Arbeit aufnehmen soll, um Vorschläge zu machen, wie ein solcher Schritt umgesetzt werden kann.
Denn das heißt dann ja tatsächlich auch ein grundsätzlicher Wandel in dieser Versicherung. Also dann würde es nicht mehr um Zuschüsse gehen, sondern dann würde wirklich jede Leistung abgedeckt. Und ja, nochmal die Frage, wie kann sowas kommen?
Ja, ob das wirklich in genau diesem Wortlaut kommen wird, muss man mal sehen. Erstmal brauchen wir eine solche Expertengruppe, die im Grunde ein solches Konzept erarbeitet und dann natürlich auch die Rahmenbedingungen dafür erarbeitet. Sie haben mich vorhin auf die Beitragssatzerhöhung angesprochen. Ich habe gesagt, das ist eine moderate Beitragssatzerhöhung. Jede zusätzliche Versicherung, die womöglich auch noch verpflichtend ist, wird natürlich auch einen Beitrag erheben müssen. Und dann wird man das abwägen müssen. Ist das sachgerecht, eine Zusatzversicherung auch aus Mitteln der Beitragszahler oder eben auch anderen Mitteln zu speisen? Oder macht es nicht mehr Sinn, durch eben eine gewisse Beitragssatzerhöhung in der umlagefinanzierten Pflegeversicherung das zu finanzieren, was notwendig ist, um eine gute Pflege in Deutschland zu haben?
Das heißt,
ich denke,
was glauben Sie?
Das ist das, was eine solche Expertengruppe Gruppe schon auch leisten muss.
Und Sie persönlich, was glauben Sie, wird so ein Paradigmenwechsel kommen?
Ich glaube, dass das sehr schwierig ist, denn es hat dafür ja schon verschiedene Versuche gegeben. Wenn Sie mal denken, die FDP hat bereits einmal ein solches Konzept auf den Weg gebracht mit dem Pflegebar. Ich würde sagen, das hat sich bisher nicht wirklich entfalten können. Und ich glaube, wenn man eine kapitalgedeckte Ergänzung haben will, dann sollte die FDP vielleicht erst einmal prüfen, ob man diesen Pflegebedarf überhaupt zu einem Instrument entwickeln kann, das auch tatsächlich Wirkung entfaltet. Ich glaube nicht, dass wir die jungen Leute dafür gewinnen können, heute höhere Beiträge zu zahlen, in der Annahme, in 40, in 50, in 60 Jahren im Grunde dann eine Entlastung bei der Pflege zu haben. Denn niemand von uns weiß, wie das tatsächlich in einer solchen langen Zeit sein wird. Von daher, ich bin gespannt auf das, was die Experten da entwickeln, welche Empfehlungen sie uns geben werden. Und dann werden wir das politisch beleuchten.
Zumal bei einem demografischen Wandel, von dem auszugehen ist. Wir haben eben schon über die Beitragssätze gesprochen, die jetzt steigen. Moderat, wie Sie sagen, reden wir auf der anderen Seite auch darüber, was zum Beispiel pflegende Angehörige jetzt mehr bekommen. Ab dem kommenden Jahr zunächst 5%, dann 4,5% für Menschen, die Pflegegeld bekommen für eben die Pflege zu Hause. Es gibt unter anderem auch mehr Pflegetage für berufstätige Angehörige. Das sind zukünftig 10 Tage pro Jahr. Das heißt aber auch, Sie setzen weiterhin darauf, dass die Angehörigen die Hauptarbeit machen.
Ich weiß nicht, politisch setzen wir nicht darauf, sondern ich glaube, es ist so, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der Menschen noch füreinander einstehen. Also wir haben, wenn ich mich erinnere, vor 30 Jahren, vor 20 Jahren wurde diskutiert, das wird in Zukunft alles so nicht mehr sein, die Angehörigen können das nicht mehr leisten. Heute haben wir eine völlig andere Situation. Es sind sehr viel mehr Menschen, die tatsächlich die häusliche Versorgung mit unterstützen, als wir das immer angenommen haben. Wir haben ja heute den höchsten Anteil an häuslicher Versorgung, den wir je hatten. Das sind schon an die 80% derjenigen, die einen Pflegebedarf haben, werden zu Hause versorgt. Das hängt einfach auch damit zusammen, dass die Menschen gerne zu Hause bleiben möchten und dass sie nicht gerne nochmal den Wohnort wechseln wollen. Und offensichtlich gibt es aber eben nicht nur die Bereitschaft, sondern auch den Willen dazu, Angehörige, die auf Pflege angewiesen sind, zu unterstützen. Und das, finde ich, sollten wir fördern. Dafür sollte eine solche Pflegeversicherung auch da sein. Dann diejenigen, die eine solche Verantwortung übernehmen und die eben Menschen in einer solchen Lebensphase begleiten und unterstützen, denen sollten wir das leicht machen, denen sollten wir helfen und sie eben auch an den Stellen entlasten, wo es möglich ist. Ich denke, das ist eine Aufgabe für uns als Gesellschaft, das ist Ausdruck von Solidarität und ich glaube tatsächlich auch ein Stück Ausdruck von Nächstenliebe.
Sagt Heike Behrens, SPD-Bundestagsabgeordnete und für ihre Partei Obfrau im Gesundheitsausschuss des Deutschen Bundestages. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Ja, ich danke Ihnen.
Und dieses Gespräch haben wir am Abend aufgezeichnet. Sie hören den Deutschlandfunk, 23.28 Uhr ist es jetzt. Kein anderer Auslandseinsatz der deutschen Bundeswehr hat je so lange gedauert wie der im Kosovo. Seit fast 25 Jahren sind deutsche Soldaten dort als Teil der KFOR-Truppe stationiert. Ihre Aufgabe ist es, die Lage möglichst stabil zu halten. Und erst heute zeigte sich wieder, wie nötig das immer noch ist. Im Nordkosovo gab es heute Zusammenstöße mit der Polizei, als serbische Demonstranten versucht haben, den Amtsantritt neu gewählter Bürgermeister zu verhindern. Heute wurde der Einsatz erneut verlängert. Solange wie im Kosovo wird die Geschichte der Bundeswehr im Mali dagegen nicht dauern, denn im kommenden Frühjahr sollen die deutschen Soldaten aus dem westafrikanischen Land abgezogen werden. Über beide Einsätze wurde heute im Bundestag abgestimmt. Aus Berlin, Wladimir Balzer.
Der UN-Einsatz in dem nordafrikanischen Krisenstaat Mali wird im Mai nächsten Jahres beendet sein und gilt als der gefährlichste der Bundeswehr. Auch deswegen wurde er ein letztes Mal verlängert, wird 1400 Bundeswehrsoldaten möglich machen und noch einmal 550 Millionen Euro kosten. Insgesamt werden es dann 4,7 Milliarden Euro sein. Agnieszka Brugger von den Grünen betonte die Erfolge dieses Einsatzes.
Diese Mission war bei allen Schwierigkeiten in der Vergangenheit nicht wirkungslos. Ob es den Waffenstillstand oder das Friedensabkommen ohne die Vereinten Nationen überhaupt gegeben hätte, ist mehr als fraglich.
Dennoch will ihre Bundesregierung den Abzug, aber eben langsam und, wie die Ampelkoalition betont, geordnet. Außenministerin Baerbock, die heute auf der Regierungsbank saß, hatte schon bei der ersten Aussprache vor über 2 Wochen betont, dass Deutschland ein verlässlicher Partner bleiben und aus den Fehlern des Abzugs aus Afghanistan lernen müsse. Umso härter fiel die Kritik der Regierungsfraktionen an der Union aus, die ihr Verantwortungslosigkeit unterstellten, da sie den Abzug schon zum Ende des Jahres will und dafür sogar einen eigenen Antrag einbrachte, der erwartungsgemäß durchfiel. Auch weil AfD und Linke die Verlängerung des Mali-Einsatzes pauschal ablehnen. Markus Koop von der Unionsfraktion verlangte von der Bundesregierung, dass sie generell Lehren aus einem Einsatz wie diesem ziehen sollte.
MINUSMA ist jetzt nach Afghanistan innerhalb kürzester Zeit zum 2. Mal ein Einsatz, bei dem wir unser strategisches Ziel nicht erreicht haben, wenn wir abziehen. Aber trotzdem muss die demokratische Mitte dieses Hauses einmal die Frage beantworten, wie gehen wir mit dieser Erkenntnis um? Was bedeutet das für die Einsätze der Zukunft, auch für das Mandat in Niger, dem wir zugestimmt haben?
Damit bezieht er sich auf einen kleinen EU-Ausbildungseinsatz im Nachbarland von Mali. Somit ging es auch um ein Gesamtkonzept für die Sahelregion. Die Bundesregierung treibt unter anderem die sogenannte Sahel-Plus-Initiative voran, die Entwicklungshilfe in der Landwirtschaft und im Energiesektor vorsieht. Außerdem die Stärkung zivilgesellschaftlicher Strukturen. Alles unter dem Dach des Gebergremiums mit dem Namen Sahel-Allianz. Karamba Diaby von der SPD-Fraktion.
Gehen wir die Ursachen für Terrorismus und Gewalt an, damit werden wir unserer Verantwortung eindeutig gerecht.
Währenddessen die Verlängerung in Mali gleichzeitig ein Abzug ist, ist die Lage auf dem Balkan eine andere. Dort gilt der längste Auslandseinsatz der Bundeswehr unter dem Dach der NATO-geführten KFOR-Truppen weitestgehend als Erfolg. Der Kosovo gilt als stabil, die serbischen Einflussversuche als weitestgehend neutralisiert. Auch dieser Einsatz, der bis zu 400 deutsche Soldaten ermöglicht, wurde nun verlängert. AfD und Linke stimmten dagegen. Die AfD pochte auf die deutsche Landesverteidigung, die für die Bundeswehr wichtiger sei. Und die Linke forderte mehr waffenfreie Initiativen für eine stabile Lage auf dem Westbalkan. Katrin Vogler von der Linkspartei formulierte es so.
Dafür braucht es mehr zivilen Friedensdienst, mehr ziviles Engagement und mehr interkulturelle Zusammenarbeit.
Die Union stimmte zwar in diesem Fall der Verlängerung zu, aber betonte den zunehmenden destabilisierenden Einfluss Russlands in der Region und die Moskau-Orientierung der serbischen Führung in Belgrad. Womöglich Gefahren für die Stabilität des Kosovo. Der CDU-Abgeordnete Michael Brandt richtete sich direkt an die Bundesregierung.
Wir dürfen dieselben Fehler, dasselbe Versagen, das Putin zum Krieg eingeladen hat und das in den 1990er Jahren Milosevic zu seinen Kriegen eingeladen hatte, nicht noch einmal wiederholen.
2 sehr unterschiedliche Einsatzverlängerungen der Bundeswehr, also heute im Bundestag. Und spätestens zu Beginn nächsten Jahres werden sie wieder Thema sein.
Wie wechselvoll die Geschichte von Lemberg ist, allein in den zurückliegenden 150 Jahren, das zeigt sich schon am Namen der Stadt. Mal das von Österreich-Ungarn regierte Lemberg, mal war es das polnische Lwów, mal das sowjetische, dann das ukrainische Lviv. Eine wechselvolle Geschichte, zu der auch Vertreibung und Völkermord gehören. Und nun könnte die Stadt doch eigentlich auch wieder polnisch werden, zusammen mit anderen westlichen Teilen der Ukraine. Der Osten käme dann zu Russland. So stellt sich das jedenfalls der russische Ex-Präsident Dmitri Medvedev vor. Willkommene Folge aus russischer Sicht, dass die eigenständige Ukraine ausgelöscht würde. Über die ganz eigenwilligen Teilungspläne der Führung in Moskau, Florian Kellermann.
Der Ex-Präsident nutzte seinen Kanal auf Telegram, um 3 von ihm sogenannte Varianten für den Ausgang des Kriegs darzulegen. In allen Varianten geht die Ukraine als Staat früher oder später unter. Als Idealfall stellt Dmitri Medvedev eine Aufteilung der Ukraine dar. Die östlichen und zentralen Gebiete würden Russland angeschlossen. Verschiedene EU-Staaten könnten die Westukraine übernehmen. Damit dürfte Medvedev Polen, Ungarn, die Slowakei und Rumänien meinen. Letztendlich lassen sich seine Ausführungen also als Angebot an die westlichen Unterstützer der Ukraine verstehen. Dieses Angebot verband der Ex-Präsident mit einer Drohung. Wenn die Ukraine bestehen bleibe, dann führe das zu einem dritten Weltkrieg. Schon vor wenigen Tagen bei einem Besuch in Vietnam drohte Medvedev. Die NATO nimmt das Szenario eines möglichen Atomkriegs nicht ernst. Sonst würde sie dem ukrainischen Regime nicht so gefährliche Waffen liefern. Sie meinen wohl, eine atomare Apokalypse sei nicht möglich. aber sie täuschen sich. Ähnliche Gedankenspiele zur Aufteilung der Ukraine äußerten schon im vergangenen Jahr Kreml-Propagandisten. Zuletzt kamen sie auch immer wieder vom Chef des russischen Auslandsgeheimdienstes, Sergei Naryschkin. Dieser unterstellte vor allem Polen, einen Teil der westlichen Ukraine annektieren zu wollen. Warschau wies solche Aussagen immer wieder als absurd zurück. Beobachter in Polen schätzen sie als Versuch ein, die polnische Unterstützung für die Ukraine zu schwächen.
Die Informationen von unserem Korrespondenten Florian Kellermann. Und über Territorien der Ukraine wird dann vielleicht doch eines Tages verhandelt als Teil einer Friedensvereinbarung. Eine Initiative dazu unternimmt derzeit Russlands enger Partner China. Heute hat der Sondergesandte in Moskau Russlands Außenminister Lavrov getroffen. Christina Nagel.
Nach anderthalb Stunden verließ der chinesische Sondergesandte das russische Außenministerium, ganz diplomatisch, höflich lächelnd, aber ohne sich vor der wartenden Presse zu äußern. Li Hui überließ es dem Gastgeber Sergei Lavrov, das Treffen zu würdigen. Der russische Außenminister lobte in einer Erklärung, wenig überraschend, die chinesischen Bemühungen zur Beilegung des Ukraine-Konfliktes, den auch Peking beharrlich nicht Krieg nennt. Man habe sich über die aktuelle Lage ausgetauscht und über Möglichkeiten einer politischen Lösung der Krise gesprochen. Wie diese aussehen könnte, das blieb allerdings offen. Die russische Führung beharrt weiter auf Positionen, die für Kiew unannehmbar sind. Inwieweit diese in der chinesischen Initiative eine Rolle spielen, darüber schwieg man sich auch heute aus. Moskau ließ Lavrov lediglich wissen, schätze Chinas ausgewogene Position. Peking nimmt für sich in Anspruch, im Ukraine-Krieg neutral zu sein, pflegt aber intensive Beziehungen zu Moskau. Den russischen Angriff auf die Ukraine hat die chinesische Führung trotz westlichen Drucks bis heute nicht verurteilt.
Christina Nagel berichtete und jetzt weitere Themen in Kürze. In der Ampelkoalition wird noch beraten über die Kindergrundsicherung, doch die Familien- und Jugendminister der Länder haben sich heute klar positioniert. Amelie Ernst.
Mit dem deutlichen Votum der Länderministerinnen und Minister gehe sie gestärkt in die weiteren Verhandlungen innerhalb der Ampelkoalition, so Paus. Dort hatte zuletzt vor allem Finanzminister Christian Lindner die hohen Kosten der Kindergrundsicherung kritisiert. Mit ihr sollen ab 2025 bestehende Leistungen wie das Kindergeld, das Bürgergeld für Kinder und der Kinderzuschlag zusammengeführt werden. Es gehe darum, mehr berechtigte Familien und Kinder zu erreichen, so Bundesfamilienministerin Lisa Paus. Außerdem wolle man den Wechsel von einer Hohlschuld der Antragsberechtigten hin zu einer Bringschuld des Staates schaffen. Die Familienkasse soll laut den Plänen künftig prüfen, ob neben dem Kindergeld noch Anspruch auf weitere Leistungen besteht. Bayerns Familienministerin Ulrike Schaaf begründete ihre Nein-Stimme damit, dass sich die Kindergrundsicherung als komplexes Projekt so schnell nicht umsetzen lasse. Man sei sich zwar im Ziel einig, allerdings plädiere Bayern dafür, zunächst das Existenzminimum neu zu bemessen, statt gleich alle Leistungen für arme Familien zusammenzufassen. Laut Bundesfamilienministerin Paus könnte der Gesetzentwurf zur Kindergrundsicherung nach der Sommerpause vorliegen.
Eine neue Welle von Corona-Infektionen rollt derzeit offenbar durch China. Christoph Kober.
Derzeit stecken sich pro Woche rund 40 Millionen Menschen mit dem Coronavirus an, sagt der führende Epidemiologe des Landes Zhong Nanshan laut chinesischer Staatsmedien. Er erwartet, dass die Ansteckungsraten bis Ende Juni weiter zunehmen. Laut Pekinger Gesundheitskommission ist Covid-19 schon seit rund 4 Wochen wieder das am häufigsten festgestellte Virus unter allen Infektionskrankheiten in der Hauptstadt. Nach Expertenmeinung wird die aktuelle Entwicklung begünstigt durch einen nachlassenden Immunschutz in der Bevölkerung nach der massiven Infektionswelle zu Beginn des Jahres. Damals hatten sich nach groben Schätzungen 80-90% der 1,4 Milliarden Chinesen infiziert. Anfang Dezember hatte China seine strenge Null-Covid-Strategie mit Lockdowns, Zwangsquarantäne und Massentests quasi über Nacht aufgegeben. Seither gilt der Schutz vor einer Corona-Infektion als Privatsache.
Nach der Razzia gegen die Protestgruppe Letzte Generation in Deutschland haben die Vereinten Nationen die Bedeutung von Klimaschützern und deren Aktionen hervorgehoben. Aus New York, Antje Passenheim.
Es sei völlig klar, dass viele positive Entwicklungen und das Bewusstsein für den Klimaschutz erst erreicht wurden, weil Menschen weltweit friedlich demonstriert haben, ließ UN-Generalsekretär Guterres durch seinen Sprecher erklären. Klimaaktivisten, angeführt von der moralischen Stimme junger Menschen, hätten ihre Ziele auch in den dunkelsten Tagen weiterverfolgt, sagte der Sprecher von Guterres, Stéphane Dujarric. Sie müssten geschützt werden. Ohne die Protestierenden würden die weltweiten Klimaziele bereits außer Reichweite sein. Die Menschen hätten ein Grundrecht auf friedliche Demonstrationen. Gleichzeitig ließ der UN-Chef über seinen Sprecher betonen, Regierungen hätten natürlich die Verantwortung, Gesetze durchzusetzen und die Sicherheit zu gewährleisten. In New York, wie anderen Städten der USA, wird die Protestgruppe Last Generation im Allgemeinen kaum wahrgenommen. Auch eine kurz aufkeimende Phase der Klimabewegung Fridays for Future ist seit langem wieder recht eingeschlafen. Die Razzia in Deutschland hat allerdings sehr wohl Aufmerksamkeit in einigen Medien bekommen.
Und dann haben wir noch den Blick an die Börse. Claudia Werle.
Am Ende wurde es doch noch ein versöhnlicher Wochenausklang. Vielleicht, so die Hoffnung, kann eine Zahlungsunfähigkeit der USA in letzter Minute noch abgewendet werden. Zumindest scheint es Bewegung in den festgefahrenen Verhandlungen zu geben. Der DAX ist zu Handelsschluss mehr als 1% im Plus. Er steht jetzt bei 15.983 Punkten. Rückenwind kommt noch aus anderen Gründen aus den USA. Einige Konjunkturdaten dort sind deutlich besser ausgefallen als erwartet. Und dann ist da noch die Chipbranche. Viele Unternehmen gehen davon aus, dass es in den kommenden Monaten zu einer regen Nachfrage kommen wird. Das hängt mit dem Hype um die künstliche Intelligenz zusammen. Dafür werden Hochleistungsrechner gebraucht mit den entsprechenden Speicherkapazitäten. Am deutschen Aktienmarkt gehen die Kursgewinne quer durch alle Branchen. Auf der Verliererseite sind die Aktien von Vonovia. Explodierende Baukosten, steigende Zinsen und die hohe Inflation sowie anstehende Sanierungen für Klimaschutzauflagen setzen dem Immobilienunternehmen zu. Davon betroffen sind auch andere Konzerne. Sinkende Immobilienpreise kommen noch erschwerend hinzu. Und das hat zur Folge, dass sich in den vergangenen Monaten Milliardenwerte in den Bilanzen in Luft aufgelöst haben. Und die Zeiten dürften schwierig bleiben.
Claudia Werle hat für uns den Tag an der Börse zusammengefasst. Und dann blicken wir noch einmal nach Berlin, wo Franziska Giffey ja erst vor einem Monat ihren Platz als regierende Bürgermeisterin räumen musste. Aber wir wissen, in der Regierung bleibt sie mit ihrer SPD in einer schwarz-roten Koalition. Macht verloren, aber doch nicht so ganz, könnte man also sagen. Und dieses Motto gilt für Giffey anscheinend auch in ihrer Berliner SPD. Denn sie bleibt Landeschefin, das stand auch nicht zur Debatte beim heutigen Parteitag, aber die Kritik ist deutlich. Aus Berlin Claudia van Laak.
Es war ein historisch schlechtes Wahlergebnis. Auf nur 18,4% kamen die Sozialdemokraten im Februar und lagen damit 10 Prozentpunkte hinter Wahlsieger CDU. Rechnerisch möglich wäre eine Neuauflage von Rot-Grün-Rot gewesen. Doch Berlins SPD-Chefin Franziska Giffey entschied sich dafür, einen Schritt zurückzutreten, auf ihr Amt als regierende Bürgermeisterin zu verzichten und eine Koalition mit der CDU einzugehen. Giffey, jetzt Wirtschaftssenatorin, hat das auf dem Landesparteitag so begründet.
Am allerschlimmsten wäre es gewesen, dass wir unsere Glaubwürdigkeit auch als Partei verlieren. Als eine Partei, die am Sessel im Roten Rathaus klebt und den Wählern das Signal gibt, uns doch egal, was ihr wählt, wir machen einfach trotzdem weiter. Ich bin überzeugt davon, dass wir in 3 Jahren dafür die Quittung bekommen hätten und dass dann das Wahlergebnis noch schlechter ausgefallen wäre als jetzt.
Selbstkritik gab es beim SPD-Co-Vorsitzenden Raed Saleh. Die SPD hätte eine gute Politik in der vorherigen Regierung gemacht, die Krisen gut bewältigt.
Aber wir standen gegen das negative Gefühl der nicht funktionierenden Stadt und der vergeigten Wahl. Nach Jahrzehnten politischer Verantwortung sollten wir selbstkritisch einräumen, dass wir da deutlich Luft nach oben haben.
Die SPD ist gespalten. In einem Mitgliederentscheid stimmten nur 54% für eine Koalition mit der CDU, knapp 46% dagegen. Die No-GroKo-Kampagne wurde angeführt von den Berliner Jusos. Sie hätten sich eine Fortsetzung von Rot-Grün-Rot gewünscht. Juso-Landesvorsitzende Sinem Taschan-Funke sagte heute:
Wenn wir uns langfristig damit zufrieden geben, dass unserer Landesspitze sowohl personell als auch inhaltlich nur knapp die Hälfte der Partei folgen, dann ist das kein langfristig tragbarer und gesunder Zustand für diese Partei.
Die Juso-Chefin kritisierte die beiden SPD-Landesvorsitzenden Giffey und Saleh. Sie hätten zu wenig Verantwortung für das schlechte Wahlergebnis übernommen.
Es gibt da mehrere Wege. Man kann einfach Posten räumen und sagen, das ist meine persönliche Konsequenz aus der Nummer. Das kann man machen. Man kann Vorstände umbauen. Auch das kann man machen. Ist nicht passiert. Es gibt auch weitere Wege. Man kann sagen, man macht Dinge radikal anders als bisher. Man macht einen Umschwung, weil man aus dem schlechtesten Ergebnis der SPD-Nachkriegsgeschichte in Berlin gelernt hat.
Die Jusos fordern, die Spitze der Partei künftig breiter aufzustellen. Der Landesvorstand dürfe nicht nur aus Senatoren, Staatssekretären und der Fraktionsspitze bestehen. Es seien zu viele Funktionäre, die die Entscheidungen treffen. Die Ehrenamtlichen seien zu wenig beteiligt. Eine vom Parteivorstand eingesetzte Kommission soll nun die Wahlschlappe genauer analysieren und Vorschläge erarbeiten. Im nächsten Frühjahr findet ein Wahlparteitag statt. Dann wird sich zeigen, ob Franziska Giffey Landesvorsitzende bleibt und wieder als Spitzenkandidatin der SPD in den nächsten Wahlkampf zieht.
Der Beitrag von Claudia van Laak. Am Wochenende wird erneut in der Türkei gewählt. Stichwahl um die Präsidentschaft. Und in der ohnehin aufgeheizten Wahlkampfstimmung erinnern sich jetzt viele an eine Zeit, in der schon mal große Kontroversen ausgetragen wurden. Das mündete damals in Gewalt. Vor 10 Jahren gab es die Gezi-Proteste in Istanbul. Von dort berichtet unsere Korrespondentin Karin Senz.
Gasmaske und Helm gehören 2013 auf dem Taksim-Platz mitten in Istanbul zur Grundausstattung. Murat Utku arbeitet damals für einen internationalen Fernsehsender und ist ab der ersten Minute dabei. Der 51-Jährige erinnert sich an Unmengen von Tränengas.
Tränengas, das die Polizei eingesetzt hat, die Istanbuler Polizei. Hier war jeder verfügbare Polizeibeamte. Und alles war voller Nebel. Aber das war eben kein normaler Nebel, sondern Nebel durch Tränengas, das man gegen die Menschen dieses Landes eingesetzt hat. Und das alles hatte ein immenses Ausmaß.
Massive smoke that you can have.
Kurz vor dem 10. Jahrestag steht er wieder auf diesem symbolträchtigen Platz. Die Bilder von damals hat er noch im Kopf.
Ihr werdet mit Gewalt auseinandergetrieben. Und wenn ihr nicht auseinandergeht, werdet ihr ab jetzt mit immer mehr Gewalt auseinandergetrieben.
Die Polizei macht ihre Warnung wahr. Sie geht mit Wasserwerfern und Gummigeschossen gegen die Demonstranten vor. Utku beobachtet alles. Heute schlendern Touristen an ihm vorbei und machen Selfies. Kinder hüpfen hinter Tauben her. Geschäftsleute kaufen sich auf dem Weg zur Arbeit am Simitwagen noch einen Sesamkringel. Der Journalist steuert zum Gezi-Park, der ein paar Stufen oberhalb des Platzes liegt, und zeigt auf einen Gitterzaun, hinter dem Einsatzfahrzeuge parat stehen.
Hier links gibt's immer noch einen abgesperrten Polizeibereich. Die Polizei ist immer noch da. Wenn man dann hier rauf geht, kommt man in den Gezi-Park, in dem es immer noch Bäume gibt. Das ist gut.
Insofern sind die Gezi-Park-Proteste auch heute noch ein Erfolg. Der Park muss nicht wie geplant einem Einkaufszentrum weichen. Darum geht es bei den Protesten vor 10 Jahren ursprünglich. Menschen campen dort, um einen der wenigen grünen Orte in der Millionenmetropole zu retten.
Viele Leute haben hier Lieder gesungen oder Yoga gemacht. Und dann gab es da noch die Hauptbühne hier. Da kamen die Leute vor allem am Nachmittag. Es gab Konzerte. Manche haben Ansprachen gehalten an die Leute und die Presse. Das war wirklich auch für mich wichtig. Das war eine Bühne der Demokratie.
Stage of democracy at that time.
Nur so friedlich ist es selten im Frühsommer 2013 im Istanbuler Gezi-Park.
Die Polizei kam und hat die Zelte angezündet, mitsamt den persönlichen Sachen der Leute drin.
Der 51-Jährige setzt sich auf eine Parkbank und dreht sich eine Zigarette. Er ist mit Gezi, wie Sie hier alle nur kurz zu dieser sehr emotionalen Zeit sagen, nicht nur als Beobachter verbunden. Seine Frau Çiğdem Mater sitzt deshalb im Gefängnis. Dabei ist sie 2013 gar nicht als Aktivistin dabei. Die bekannte Filmproduzentin plant nach dem Ende der Proteste eine Dokumentation darüber. Utku erzählt von einer bizarren Gerichtsverhandlung.
Der Staatsanwalt hat sie gefragt. Sie wollten einen Film machen. Wo ist der? Aber es gibt bis heute keinen Film. Also ist sie wegen eines Films im Gefängnis, den sie nie gemacht hat.
Vor gut einem Jahr verurteilt sie ein Istanbuler Gericht im bekannten Gezi-Prozess zu 18 Jahren Haft. Über dem Taksimplatz drüben wehen große Wahlkampffahnen mit dem Gesicht von Kemal Kılıçdaroğlu, dem Herausforderer von Präsident Recep Tayyip Erdogan. Würde er gewinnen, sehen viele gute Chancen, dass politisch Gefangene freikommen, auch die aus dem Gezi-Park-Prozess.
Wir wollen, dass dieses Land zu einem Ort wird, an dem Leute einfach sagen können, was sie wollen, an dem sie Filme machen können über Themen, die sie sich aussuchen. Und ich habe immer noch Hoffnung. Und Cidem auch.
Ob seine Frau den Film über Gezi dann noch drehen würde? Murat Utku überlegt. Er habe nie mit ihr drüber gesprochen. Es ist einfach viel zu viel passiert in den letzten 10 Jahren.
Karin Sens berichtete aus Istanbul. Bundeskanzler Olaf Scholz hat heute bei seinem Besuch in Estland das Bekenntnis zur Verteidigung der baltischen NATO-Partner im Falle eines Angriffs bekräftigt. Doch bei allen Worten der guten Freundschaft wurden auch Differenzen deutlich. Über den Besuch unter besonders wachsamen Augen Frank Kapellan.
Diesmal läuft alles so wie immer. Gut beschützt steigt der Kanzler auf dem Flughafen von Tallinn in die wartende Limousine. Doch seine Personenschützer sind alarmiert, dass sich vorgestern ein Autofahrer in Frankfurt in die Kanzlerkolonne einreihen konnte und Olaf Scholz dann auf dem Rollfeld vor dem Flugzeug umarmte, wird vom Bundesinnenministerium als inakzeptabler Vorgang gebrandmarkt. Olaf Scholz spielt das Ganze mit Ironie herunter. Konsequenzen fordert er nicht.
Dass mir Leute guten Tag sagen und mich begrüßen, das ist nie etwas, was mich besonders beeindruckt. Das ist ganz normal und ich habe auch diese Situation nicht als dramatisch empfunden. Die Polizei leistet gute Arbeit, ich fühle mich in sicheren Händen.
Scholz ist in Estland als Gast des Gipfels der drei baltischen Staaten geladen. Estland, Litauen und Lettland suchen nach weiterer deutscher Unterstützung, auch mit Blick auf den im Juli im litauischen Vilnius bevorstehenden NATO-Gipfel. Der Kanzler bringt die Zusage mit, dass die Bundeswehr das Treffen der Allianz absichern wird. Dafür werden deutsche Patriot-Luftabwehrraketen aus der Slowakei nach Litauen verlegt. Doch die baltischen Staaten wünschen sich mehr und plädieren für eine schnelle Beitrittsperspektive für die Ukraine.
For peace in Europe, we need Ukraine in EU and in NATO.
Für Frieden in Europa brauchen wir die Mitgliedschaft der Ukraine in der Europäischen Union und der NATO, meint Estlands Ministerpräsidentin Kaja Kallas. Sie wünscht sich eine deutsche Führungsrolle.
And for peace in Europe, we also need German leadership.
Doch mit einer baldigen Aufnahme der Ukraine in die NATO ist weiterhin nicht zu rechnen. Damit würde das Bündnis endgültig Kriegspartei. Bundeskanzler Olaf Scholz verweist auf die sogenannte Bukarest-Formel von 2008. Damit hatte das Bündnis einen NATO-Beitritt langfristig in Aussicht gestellt, ohne dass dieser Schritt allerdings konkretisiert worden wäre.
I come from the generation that didn't know freedom. And now we have freedom. I don't take it for granted.
Ich komme aus einer Generation, die keine Freiheit kannte. Jetzt haben wir diese Freiheit. Sie ist keine Selbstverständlichkeit. Ich habe verstanden, dass man dafür kämpfen muss, meint Gastgeberin Kallas.
Freedom is something you have to fight for.
Die Angst vor einem Angriff des russischen Präsidenten auch auf die baltischen Staaten ist bei diesem Besuch permanent zu spüren. Kanzler Scholz versucht zu beruhigen.
Wir sind bereit, jeden Quadratzentimeter NATO-Territoriums gegen Angriffe zu verteidigen.
Litauen setzt auf die Stationierung deutscher Soldaten. Berlin hat im Rahmen seiner Bündnisverpflichtungen zugesagt, eine Brigade mit etwa 4.000 Bundeswehrsoldaten bereitzustellen. Derzeit sind 1.500 Frauen und Männer in Litauen vor Ort. Regierungschefin Ingrida Šimonytė drängt auf eine dauerhafte Präsenz der kompletten Brigade. Litauen habe seine Hausaufgaben gemacht, auch mit Blick auf die Bereitstellung der nötigen Infrastruktur für Ausbildung und Ausrüstung.
Lithuania is doing its homework. We are building the needed military infrastructure for troop accommodation and training. For pre-positioning of equipment.
Kanzler Scholz wiederum will den überwiegenden Teil der Soldaten in Deutschland in Bereitschaft behalten, um sie im Verteidigungsfall schnell verlegen zu können. Er verweist auf NATO-Vorgaben. Die verlangten Flexibilität, um deutsche Kontingente notfalls auch in anderen Ländern einsetzen zu können, etwa in Polen, sollte dies Putins Krieg gegen die Ukraine erforderlich machen.
Frank Capellan über den heutigen Besuch des Kanzlers in Tallinn. Und wir haben noch die Presseschau für Sie, die Detlef Karg zusammengestellt hat, präsentiert von Ralf Spengler.
Ein Thema in den morgigen Zeitungen ist die vom Bundestag beschlossene Pflegereform. Der Kölner Stadtanzeiger kritisiert: Das ist noch nicht einmal ein Reformchen. Sicher, die Pflegesätze werden angehoben, doch der Anstieg holt die Preissteigerung der vergangenen Jahre nicht ansatzweise ein, sodass es weiterhin zu einer faktischen Entwertung der Pflegeleistungen kommt. Die Folge ist, dass sich die Betroffenen bei der Pflege zu Hause immer weniger Hilfe holen können und im Heim steigen die Eigenanteile auf schwindelerregende Höhen. Die Passauer Neue Presse fragt: Wer zahlt für Oma und Opa im Pflegefall und wer für mich, wenn es einmal soweit sein sollte? Das fragen sich Millionen von Menschen in Deutschland und zwar in völlig begründeter Sorge. Die Pflegekrise bleibt eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Dazu müssen alle Beteiligten sich ehrlich auch einmal damit auseinandersetzen, was die Versicherung leisten soll und kann. Die Oldenburgische Volkszeitung aus Vechta meint: Wenn Karl Lauterbach von der Perle unseres Sozialstaates spricht, muss man den Eindruck gewinnen, als habe er es mit der Pflegeversicherung dieses Mal besonders gut gemeint. Mit den jetzt verschafften Mehreinnahmen wird er es allenfalls schaffen, das System über die Legislaturperiode der Bundesregierung zu retten. Wirtschaftsminister Habeck hat angekündigt, das umstrittene Gebäudeenergiegesetz zu überarbeiten. Gut so, meint die Badische Zeitung aus Freiburg. Eigentlich erstaunlich, dass in Zeiten galoppierender Säkularisierung das Pfingstwunder immer noch funktioniert. Jedenfalls scheint Robert Habeck, wenn nicht vom Heiligen Geist, so doch von einer wundersamen Kraft zur Veränderung plötzlich durchdrungen zu sein. Oder ist da bloß die Einsicht ins Unvermeidliche am Werk, gepaart mit einem Rest an Pragmatismus und gesundem Menschenverstand? Die Frankfurter Allgemeine Zeitung sieht es so: Lange schien es so, als wenn Robert Habeck so fest an seinem Gebäudeenergiegesetz kleben würde wie extreme Klimaprotestler am Asphalt. Nun zeigt sich der Wirtschaftsminister von den Grünen bereit, ernsthaft mit sich über Korrekturen an seinen Gesetzesplänen reden zu lassen. Habecks Selbstloslösen vom eigenen Entwurf ist noch nicht die Lösung, aber ein wichtiger Schritt. Zum Schluss noch die Magdeburger Volksstimme zur Berufung des Trauzeugen von Bundesarbeitsminister Heil als Abteilungsleiter. Ist das ansteckend oder gar Standard im politischen Geschäft? Jetzt hat nach Grünen-Minister Habeck auch Ampelkollege Heil von der SPD eine Trauzeugenaffäre am Hals. Die genauen Details müssen schnellstens aufgeklärt werden, egal was dabei rauskommt. Und selbst wenn der Vorgang formal juristisch nicht zu beanstanden ist, in der Außenwirkung ist das alles, sagen wir mal, schon jetzt extrem unglücklich.
Vielen Dank, Ralf Spengler. Und das war die Presseschau. Und das war der Tag hier im Deutschlandfunk. Am Mikrofon bis hierher Sören Brinkmann. Ihnen einen angenehmen Abend, eine gute Nacht.